Man glaubt es kaum. Mitten im Ukraine-Krieg erdreisten sich deutsche Friedensaktivisten, eine Freundschaftsfahrt in die Russische Föderation abzuhalten. Was sie dabei alles erleben werden, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Ihr dürft gespannt sein. Mein Name ist Norbert Fleischer. Herzlich willkommen bei Junost. Und bei mir in der Sendung sind jetzt diese beiden Friedensaktivisten, bei mir sind auf meiner hier zu sehenden linken Seite der Unternehmensberater und Friedens- und Umweltaktivist seit vielen Jahren, Reinhold Groß. Ich grüße dich, Reinhold.
Hallo, grüß dich, Norbert. Danke für die Einladung.
Und auf meiner rechten Seite die Stimme des Zorns, Uwe Schattauer. Ja, den müssen wir nicht weiter vorstellen. Eins, der eigentlich das Gesicht von Druschba von Anfang an, von der Friedensfahrt. Ja, Reinhold, ich fange mal mit dir an. Hast du dein Auto schon aufgetankt eigentlich?
Getankt, ja, aber noch nicht gepackt. Aber wir sitzen auf heißen Kohlen und freuen uns, wenn es losgeht.
Mhm. Und ja, Uwe, wie sieht das bei dir aus?
Ja, natürlich, schon vollgetankt wirklich. Auch die Sachen kann ich erst morgen packen. Ich habe ja eine Baufirma ganz nebenbei und habe heute alles übergeben an meine Mitarbeiter, denen ich auch hier nochmal ganz herzlich danken möchte, die jetzt zum 6. Mal die Schattauer Russland reisen, mir den Rücken frei halten während dieser Reisen. Großen Dank an meine lieben Mitarbeiter, die das schaffen. Dadurch kann ich diese Friedensarbeit machen.
Ja, Uwe, du bist ja bekannt aus Funk und Fernsehen, auch als Teilnehmer dieser Friedensfahrt, hast ja schon in vorangegangenen Jahren mehrfach daran teilgenommen, bist auch bekannt aus Funk und Fernsehen der Russischen Föderation als Teilnehmer dieser Friedensfahrt. Ich glaube, du weißt schon, dass da einiges an Kritik der Mainstream-Medien auf dich zukommen könnte. Was antwortest du solchen Medien und anderen Leuten, die sagen, du würdest dich gemein machen, möglicherweise mit einem bösen Kriegstreiber, der ja gerade einen Angriffskrieg führe?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein inneres Bedürfnis eines Menschen mit Herz und Verstand, dass er, solange es geht, für den Frieden werben wird und alles versucht, um eben militärische Auseinandersetzungen zu stoppen, zu begrenzen und wieder den Weg des Friedens und der Freundschaft zu finden. Von daher suchen wir über die Volksdiplomatie den Weg nach Russland. Wir möchten nicht alle Brücken abreißen lassen, was ja schon geopolitisch in der Außenpolitik passiert. Wir möchten die Brücken zwischen den Herzen der Menschen, der ganz normalen Leute, die alle auf der Welt gleich sind, egal woher sie kommen, die alle lieben, lachen, weinen, glücklich sein möchten und leben möchten in Frieden. Und da fühlen wir uns und ich mich schon immer als Gesandter dieser Ideen und Ideale. Das heißt, auch in der Not muss man zu seinen Freunden stehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine russische Frau habe, dass ich Russland schon mochte, bevor ich eine russische Frau hatte, dass ich da irgendwie eine Affinität wie Rilke, Katharina die Große und einige große deutsche Dichter und Denker Richtung Russland hatten. Das ist für mich ganz natürlich. Und von daher ist es mir ein inneres Bedürfnis, in der Not zu seinen Freunden zu stehen, mit Rat und Tat, natürlich auch mit einer oder anderer kritischer Bemerkung zu den Dingen. Es ist nicht alles gut, was die Freunde tun, aber trotzdem muss man reden. Und es gibt ein weises Zitat eines Politikers, glaube ich, der einmal sagte, lieber 1000-mal reden als einmal schießen. Deswegen fangen wir
hin. Okay, Reinhold?
Da kann ich mich oben da anschließen, aber ich komme jetzt seit Anfang der 2000er regelmäßig nach Russland und merke, dass die Russen die Leute total unterscheiden zwischen dem Regime und zwischen den Menschen. Und da müssen wir einfach auch zeigen, dass wir den Menschen, den Freunden in Russland nahestehen und dass wir nicht Putin besuchen und ihn beklatschen.
Heißt das, ihr würdet Putin nicht beklatschen, wenn er euch begegnen würde, oder?
Ich selber bin Pazifist. Ich bin total gegen Krieg, weil, wie es Uwe betont hat, lieber 1000-mal rede, wie einmal schieße. Und wenn auch die eine Seite 99-mal sagt, ich rede nicht, muss man es 100 Mal trotzdem nochmal reden. Also ich verachte Krieg, ob den die Amerikaner den machen, die Russen oder die Koreaner oder wer auch immer. Krieg ist das Unschönste, was es gibt auf der Welt, weil im Krieg gibt es keine Gewinner, sondern nur Verlierer und vor allen Dingen das Volk verliert, der einfache Mensch.
Uwe, du hast gesagt, ja, in der Not zeigen sich die echten Freunde in einem unserer Vorgespräche zu dieser Sendung. Du hast doch jetzt davon gesprochen, dass man den, ja, den Russen in der Not beistehen sollte. Was hat denn die Not verursacht oder kannst du diese Not näher beschreiben, die du wahrnimmst?
Genau. Ja, genau. Da möchte ich auch noch mal Reinhold ein bisschen ergänzen, den ich sonst auch komplett verstehe. In einer Sache natürlich, das wurde ich auch schon im russischen Fernsehen gefragt oder in russischen Sendungen, weil sie fragen, bist du Pazifist? Und jetzt muss ich natürlich sagen, wenn ich angegriffen werde, meine Frau angegriffen werden würde, meine Kinder, mein irgendwo Freund, Familie, nahestehende Leute angegriffen würden, ich glaube, dann würde ich nicht die Hände in der Tasche lassen und zuschauen, wie Leute abgeschlachtet werden um mich herum. Dann würde ich auch in die sogenannte Notwehr gehen. Und man kann ja immer Dinge von mehreren Standpunkten betrachten. Es gibt, ich habe mal Jura studiert in Mainz und erfolgreich abgebrochen. Mein Lieblingsnachsatz, wenn ich sage, dass ich Jura in Mainz studiert habe, habe erfolgreich abgebrochen im Gegensatz zu Dirk Pohlmann, der in Mainz das Studium beendet hat. Und da ist mir immer eins in Erinnerung geblieben, dass der Strafrechtprofessor sagte, jede Tat, die wir irgendwann mal unter die Lupe nehmen, hat zwei Geschichten. Einmal die vom Opfer und einmal die vom Täter. Und ein Richter, bevor er urteilt, zu urteilen ist das Schwerste, was einem Menschen auferlegt werden kann. Denn er muss ja jemanden für schuldig oder unschuldig sprechen. Bevor man das aber tut, muss man sich intensiv mit Täter und Opfer, mit beiden Seiten der Medaille beschäftigen und darf auf keinen Fall vorverurteilen, ohne Beweise zu haben, ohne hieb- und stichfeste Beweise, Zeugen etc. zu haben. Das ist dann billige Propaganda. Das ist Kriegspropaganda, die es leider auf allen Seiten gibt. Deswegen sage ich, die Not, wie der Krieg entstand, dieser jetzige, die Militäroperation, sagen die Russen, der Westen sagt Krieg. Wie ist es explodiert im Februar? Was waren die Gründe? Die Vorgeschichte, Kausalität, sagte der Juraprofessor Krümpelmann, die Kausalität zurückgehen. Wann begann denn das alles zu brennen und zu sticheln? Und das war ja der Maidan, wir kennen alle die Geschichte, der Maidan-Putsch, der eigentlich gewaltsame Putsch einer legal gewählten Regierung in der Ukraine von den Amerikanern unterstützt. Und dann muss man langsam aufhorchen, wenn man allein das schon weiß. Oh, 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 8 Jahre Konflikt, auch schon mit Waffen, mit Toten im Donbass. All das muss man wissen. Und dann kann man sagen, der Bär schlug zu, der russische Bär, im Februar 22. Aber wie lange hat man den Bären gepiesackt? Man kann ja einen Bären auch piesacken. Man sollte sich allerdings, wenn man eine Maus ist, überlegen, ob man einen Bären so lange piesackt, bis er zuschlägt. Das kann sehr schmerzhaft sein. Das sind so Gedanken, die ich mir mache. Und mit diesen Gedanken fahre ich nach Russland.
Okay, also doch einigermaßen unterschiedliche Motive bei euch. Reinhold ist der Friedensaktivist und Pazifist, der jeglichen Krieg ablehnt. Und bei Uwe, bei dir klang es ein wenig so, als würdest du die Beweggründe der Russen nachvollziehen.
Ich muss immer sagen, bevor man das so festlegt, ich versuche, das zu verstehen. Ich gebe mir, weil es sich um Freunde handelt, meine russischen Freunde, strenge ich mich an, weil mich Freunde interessieren, weil ich Respekt vor Freunden habe, versuche ich, die Motive ihres Handelns zu verstehen. Ich höre mir die Freunde an, höre ihre Gründe und sage, ah ja, ist interessant, okay, das wusste ich gar nicht. Oder Donnerwetter, das ist ja ganz schön schlimm, was da passiert ist. Und dann kommt mein eigenes Urteil. Also ich versuche, Verständnis für die russische Seite aufzubringen. Diese Formulierung wäre wichtig. In der Bild-Zeitung steht dann drin, Schadauer hat Verständnis. So, das ist der kleine Unterschied.
Okay, jetzt mal zum organisatorischen Teil. Wolltest du was sagen, Reinhold?
Ja, aber wir müssen jetzt ja auch, wir haben jetzt ja 2 Jahre keine Friedensfahrten machen können und jetzt diese schwierige Zeit Und da geht es auch darum, jetzt in der momentanen Situation als Pushpa ein Zeichen zu setzen. Weil wenn man sieht, was hier von der Propaganda im Westen läuft, wollen wir, und das kriegen die Russen mit, das kriegen unsere Freunde mit, und da wollen wir zeigen, dass es auch noch Leute gibt, die trotz allem nach Russland kommen und die Freundschaft nicht kappen.
Du hast gerade die Propaganda angesprochen, die bei uns läuft. Könntest du das ein bisschen näher ausführen, vielleicht Beispiele nennen?
Ich meine, ich versuche, die russische offizielle Nachrichten mir geben zu lassen. Ich schaue die deutsche offizielle Nachrichten an. Die sind total konträr. Und wenn ich aber dann im Endeffekt so Leute, die vor Ort sind, die vermutlich am Objektiven berichten können, höre eigentlich von zwei verschiedenen Kriegen. Ich höre eigentlich hier nur von Erfolg und Erfolg und Erfolg von der Ukraine. Wenn man aber zusammenzählt, wie viel Material in der Ukraine schon kaputt ging, dann, und das der Westen auch zugibt, dann kann man die Schlagzeile, die in den Mainstream-Medien stehen, einfach nicht glauben. Und das, was ich gerade jetzt tagesaktuell, wird aufs Atomkraftwerk geschossen. Dann frage ich mich wirklich, was haben die Leute noch im Kopf? Wie abgedreht muss man sein?
Wer schießt denn da auf das Atomkraftwerk?
Also mittlerweile eine amerikanische Zeitung hat mittlerweile zugegeben, dass einmal ein Beschuss auch von der Ukraine war. Und nachdem die UN nicht zu Besuch kommt und das Ding aufklärt, sondern die Besuche immer absagt und die den Wünschen nicht nachkommt von den Russen, geht dann die ich mal dazu, dass es eher die Ukrainer sind wie die Russen.
Uwe, wie siehst du das mit der Propaganda?
Ja, gut. Ich bin in der DDR groß geworden, 1969 geboren, und ich erinnere mich an meinen Vater und meinen Großvater, die immer sagten, wenn wir aktuelle Kamera geguckt haben, 19:30 und dann umschalteten in die Tagesschau, 20 Uhr, das waren auch genau wie jetzt völlig konträre Nachrichten. Also genau wie jetzt, alles ist völlig anders. Und dann hat mein Vater und Opa immer gesagt, irgendwo in der Mitte muss die Wahrheit sein, weil die lügen alle, das ist alles Propaganda. Das habe ich immer als Kind schon so aufgenommen und habe es auch genauso gemerkt, habe die DDR-Propaganda durchschaut und kenne aus der Geschichte die Nazi-Propaganda. Und wenn in Deutschland schon zweimal ganz offiziell wissentlich Propaganda so wunderbar funktioniert hat, frage ich mich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Mauerfall, ob es nicht auch ein drittes Mal funktionieren könnte. Wenn die Leute schon zweimal auf Propaganda reinfallen, im Hitlerfaschismus, im Sozialismus, dann vielleicht auch hier. Vielleicht haben wir Deutschen ein besonderes Talent, auf Propaganda reinzufallen, frage ich mich manchmal.
Ja, These. Nicht nur die Deutschen.
Ja, aber wir sind, ich muss euch das sagen, das weißt du, Norbert, du weißt, dass wir im europäischen Durchschnitt werden wir immer, die Deutschen sind immer die demokratischsten, die demokratisch gefestigten in der ganzen EU. Bedeutet die Propaganda am meisten glauben. Also die sind die gefestigsten, und das steht öffentlich in unserem Mainstream. Und da sind sie immer stolz drauf, und der Bundespräsident, der betont das auch noch, das sind Leute, die bundesdeutschen Mitbürger haben die Demokratie in sich, und bedeutet, wir fragen am wenigsten, hinterfragen am wenigsten, zweifeln am wenigsten und schlucken alles, was uns die Regierung sagt.
Ja, oder wie ein berühmter Mensch einmal gesagt hat, bevor der Deutsche demonstrieren geht am Bahnsteig, löst er erstmal eine Bahnsteigkarte.
Und füllt das Formular noch aus.
Ja. Reinhold, du wolltest was ergänzen zu dem, was Uwe gerade gesagt hat.
Ist mir im Moment gerade entfallen, sorry.
Okay, dann mache ich gleich weiter, weil ich habe nämlich jede Menge Fragen überhaupt zu der Fahrt. Wir haben uns ja über die Fahrt an sich jetzt noch gar nicht weiter groß unterhalten. Beim letzten Mal seid ihr ja, ist auch schon eine ganze Weile her, da drüben gewesen auf einer Tour, an die ich mich jetzt auch nicht erinnere, aber dieses Mal habt ihr eine konkrete Tour vor. Und Reinhold, da du ja der Organisator bist und Koordinator dieser gesamten Sache, kannst du vielleicht unseren Zuschauern erzählen, wo fahrt ihr denn eigentlich lang?
Wir werden über die baltischen Staaten hochfahren, über einen der baltischen Staaten einreisen und dann werden wir Richtung in Russland, Richtung Süden fahren. Wir werden auch ab Russland, werden wir auf unserem Telegram-Kanal mit Bilder und Filme berichten, tagesaktuell. Aha. Und wir sind mindestens schon von 6 Städten herzlich willkommen eingeladen. Die Leute freuen sich, die Leute können es gar nicht glauben, dass es noch Deutsche gibt, die die Freundschaft pflegen und den Frieden und die Freundschaft mit Russland pflegen. Und wir sind zum Beispiel unterwegs eingeladen worden bei einem deutschen Farmer, der eine russische Frau hat. Da sind wir auf seinen Betrieb eingeladen. Dann sind wir an einem geschichtsträchtigen Ort in Voronesch, wo wir Blumen niederlegen. Und dann natürlich fahren wir nach Wolgograd. Und was macht man in Wolgograd? Für alle, die nicht wissen, dass Stalingrad jetzt Wolgograd heißt, gehen wir auf Mamajew-Hügel, werden gemeinsam mit unseren russischen Freunden, werden wir Blumen niederlegen, werden dann auf den deutschen Soldatenfriedhof auch noch gehen. Da habe ich im Übrigen meinen Großvater gefunden, vor 3 Jahren auf dem Aha. deutschen Soldatenfriedhof. Da sind dann meine Gefühle auch Achterbahn gefahren. Dann wusste ich, dass ich auf jeden Fall weiter in meinem Leben Friedensvater nach Russland mache, dass die Enkel und Töchter und Söhne nicht ihre Väter in ausländischen Kriegsgräber suchen müssen. Aha. Und von Wolgograd geht's dann nach Marx. Das ist eine deutsche, das war früher mal eine deutsche Kolonie oder eine Enklave mit Amtssprache Deutsch. Wurde dann mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die Amtssprache aufgelöst. Fahren dann weiter Samara, das ist die Perle, eine der Perlen nach Kasan an der Wolga und fahren dann nach Nischni, wo wir auch von unseren Freunden empfangen werden. In Nischni im Kreml legen wir Blumen nieder, werden dort auch eine deutsch-russische Siedlung besuchen und dann geht's eigentlich schon wieder Richtung Heimat. Es war dieses Jahr nicht einfach, das zu organisieren, weil normalerweise steht die Route im April und die Hotels sind Anfang Mai gebucht. Wir sind ja seit März 2020 hängen wir in der Luft, dass man mit dem Auto nicht reisen kann. Und wir haben dann dieses Jahr Anfang Juni gesagt, wir machen jetzt Nägel mit Köpf. Wir planen eine Reise und setzen alles in Bewegung und sind davon überzeugt, dass es geht. Und Väterchen Glück hat uns geholfen. Wir hätten zwar noch eine andere Möglichkeit gehabt, aber Väterchen Glück hat uns geholfen. Am 15. Juni sind die Sanktionen für die Einreise mit dem Auto gefallen. Und somit, wir hatten logischerweise auch viel Unterstützung von Russland her, sonst hätte man das gar nicht so organisieren können in der kurzen Zeit, weil wir einfach mittlerweile langjährige Freunde haben und Partner haben, die uns auch viel organisieren. Aber das ist die Reise zu organisieren, also die letzten 3 Wochen sind wir hier zu zweit im Schnitt so 4 Stunden beschäftigt. Wir machen es auch nur ehrenamtlich. Aber wir haben gesagt, dieses Jahr ist es extrem wichtig, wir müssen hin, weil verlieren haben wir nur, wenn wir nicht fahren. Wenn wir fahren, haben wir nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil, es ist vielleicht nur ein kleiner Tropfen, aber es ist ein Tropfen, um zu zeigen, hey, wir wollen die Brücken zwischen Europa oder Deutschland und Russland nicht abbauen.
Ja, Uwe, du fährst eine ganz geringfügig andere Route als die anderen Teilnehmer. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also erstmal danke nochmal an Inge und Reinhold für das tolle Managen dieser Reisevorbereitung von Visa-Anträgen mit all den Versicherungen, die man beachten muss, mit den Reisepässen. Das haben die wunderbar organisiert. Ich habe mein Visum jetzt vor einer Woche bekommen. Also es ist wirklich so, wie Reinhold sagt, sehr knapp, kurz vor knapp haben wir erstmal alle Papiere bekommen, um so spontan zu reisen. Demzufolge konnten wir auch nicht jetzt noch Nachzügler, die davon gehört haben, kriegen wir jeden Tag Anfragen, können wir mitfahren, können wir irgendwie noch mitfahren. Geht nun mal nicht, irgendwann ist ja Einsendeschluss und das ist ja alles jetzt auch in Tüten und Papier. Bedeutet, danke, wie gesagt, an Reinhold, Inge und alle, die mitgeholfen haben, auch wieder Sergei Filbert mit russischer Richtung, Arthur im Pskov erwartet uns, das hat Reinhold immer außerdem vergessen, letzte Station ist Pskov, schließt sich der Kreis. Wir haben 2016 die erste Druschba mit Rainer Rothfuß, dem Begründer, und mir und Sergej haben wir dann in Pskow begonnen, über die Grenze nach Pskow. Und diesmal endet unsere, jetzt schon meine sechste Friedensfahrt in Pskow, bevor es dann wieder nach Europa geht. Arthur ist ein alter Freund seit 2016. Das sind russische Freundschaften, die halten eben so lange. Der erwartet uns herzlichst. Ich fahre mit meinen Freunden über die Grenze gemeinsam. Das wird eine ganz spannende Sache jetzt hier durch Polen und die baltischen Staaten. Das ist ein kleines Abenteuer, ist nicht so einfach wie früher. Wir hoffen, dass wir gut über die Grenze kommen und nicht schikaniert werden etc. Das ist nicht so ohne. Und dann trenne ich mich, nachdem wir in der russischen Grenze sind, düsen die anderen Richtung Woronesch und dann Wolgograd. Und ich fahre mit meiner Frau, die ja aus Kasan ist, die ist ja Tatarin, meine Frau. Und das heißt, ihre Geburtsstadt ist Kasan. Ich war sehr oft dort, 6-mal, glaube ich, war ich dort. Jetzt fahre ich zum 7. Mal hin. Wir müssen eine Menge organisieren, privat. Da ist die Mutter von ihr gestorben vor über einem Jahr. Das geht um die Wohnung. Was machen wir damit? Wir müssen zum Notar, die Schwester, Bruder, Freunde treffen. Ihr wisst ja, in diesen wilden C-Zeiten konnte man ja nicht mehr irgendwo hin und her fliegen und fahren. Also meine Frau ist auch seit der Beerdigung ihrer Mutter nach 1,5 Jahren wieder mal da. Wir haben da volles Programm, Familienprogramm, Organisationsprogramm, weniger jetzt Druschba, aber da weiß ich, dass dieser Druschba-Staffelstab von Reinhold Inge und unseren tollen Mitfahrern, die ich auch alle grüße und danke, dass sie den Mut hatten. Einige Druschba-Leute wären gerne, aber denen war das doch ein bisschen zu heikel. Wir haben eben nur diese kleine Truppe zusammengekriegt, die sagten, okay, wir nehmen das mal auf uns, ist ein kleines Restrisiko. Was bleibt? Ich bin in Kasan eine Woche und dann treffen wir uns alle wieder in Nizhny Novgorod. Darauf freue ich mich riesig. Wir treffen den Remo Kirsch, der ausgewandert ist mit einem befreundeten Pärchen, sich dort bei Nizhny Novgorod niedergelassen hat. Ein tolles Grundstück, Haus am See, das Haus am See in Russland gekauft, baut ein Holzhaus traditionell und hat Rude, Russlanddeutsch, so nennen sie die Siedlung, dort angefangen, sind schon mehrere Deutsche, die jetzt Häuser bauen, die aussiedeln nach Russland. Den besuchen wir, da freuen wir uns. Der besucht uns auch in Kasan. Eine alte Freundin von der Krim, das war meine letzte Druschba-Fahrt 2019, 2 Wochen Krim, die haben wir kennengelernt in Simferopol. Die besucht uns mit dem Bus, fährt 2 Tage, um uns zu sehen in Kasan. Die war noch nie in Kasan. Fährt sie 2 Tage mit dem Bus von Simferopol über die Brücke, dann nach Rostov am Don und dann nach Kasan, um 3 Tage mit uns in Kasan zu sein und dann wieder 2 Tage mit dem Bus zurückzukommen. Nochmal ein Beispiel, wenn Russen dich als Freunde haben, dann zeigen sie auch, du bist unser Freund, dann setze ich mich auch 2 Tage in den Bus, damit ich dich 3 Tage sehe und fahre 2 Tage wieder zurück. Das ist russische Freundschaft, die ist echt. Nur mal so eine kleine Episode. Und das ist so
die mein reisen Abschnitt. 4 Tage, damit sie dich 3 Tage lang sehen.
Genau, können. Genau. Also nur mal so, ja. Ich kenne das so bei Leuten.
Gut ab.
Oh, ich würde dich gern sehen. Ah, ich würde gern nach Berlin fahren auf eine Demo. Ah, aber das ist so weit weg. Da bin ich ja 6 Stunden unterwegs. Die fahren 2 Tage.
Irre. Ja. Reinhold, wie viele Leute fahren denn überhaupt mit? Es sind diesmal, wie man hört, nicht ganz so viele wie bei den letzten Malen. Und wie viele Kilometer sind denn das da insgesamt?
Also bis ich wieder nach Hause komme, habe ich 10.000 Kilometer auf der Nadel. Es sind noch roundabout ab polnischer Grenze 8.000 Kilometer, die wir fahren. Und die Leute, die was organisieren für uns, die sind so froh, dass wir kommen. Die müssen wir bremsen. Die machen ein 3-Tages-Programm, was sie in einen Tag reinquetschen wollen. Und das ist, die sagen alle, das ist eine Ehre, dass wir euch empfangen dürfen. Und wir werden natürlich auch wieder Presse haben vor Ort. Wir werden hier auch ein Signal setzen. Und wie Robert schon gesagt hat, es ist, die Leute sind sich alle bewusst, wenn sie zurückkommen können, können sie unter Umständen Repressalien bekommen. Und da sind ja wirklich auch viele durchs Raster gefallen. Jetzt, wo die Reise steht, werden gern viele Huckepack mitfahren oder so kurz vor knapp. Aber es geht nicht. Nur, dass man mal weiß, was man dieses Jahr organisieren musste. Hotel buchen. Ja, Booking.com, ja, Moment, bezahlen in diesen Ländern nicht. Dann hast du endlich ein Portal.
Wie kommt dann das Geld dahin?
Ja. Dann hast du ein Portal, dann kommst du aber über deinen Internetzugang nicht. Also mit dem VPN, mit dem ausländischen oder mit dem östlichen Hotelportal, über eine VPN, über einen der BRIC-Staaten. So konnte man dann mal die Hotels reservieren. Und dann wir mussten alle Hotels reservieren ohne Kreditkarte. Und dann werden die Hotels dünne, weil wir konnten von uns hier keine Kreditkarte hinterlegen. Die werden alle nicht akzeptiert.
Wie bezahlt man denn dann sein Hotel?
Drüber bar. Bargeld mitnehmen. Man kann hier mit Karte zahlen, mit europäischer Karte zahlen. Das geht nicht. Ja, also wenn die Hürde sonst für eine Friedensfahrt schon hoch waren, sind sie diesmal doppelt so hoch gewesen. Das hat manche Schweißperle gekostet und mancher der Adrenalinstoß, bis dann alles wieder geklappt hat.
Mhm. Dagegen ist das ganze Prozedere, bis man ein Visum bekommt, sicherlich gar nicht so schwer, nehme ich an.
Nee, also das Visum ist eigentlich die einfachste Geschichte, wobei man aber sagen muss, als rein Deutscher hat man auch mal eine Zeit lang kein Visum bekommen. Und ich muss, wenn ich nach Russland gehe, muss ich immer trennen, bin ich rein Deutscher oder bin ich deutsch-russisch oder habe ich eine russische Frau oder einen russischen Mann oder russische Wurzeln. Das sind Nuancen, da muss man aufpassen. Aber wir haben wir haben die Hotels gebucht, wir haben trotz Ferienzeit Russland alle Leute in der gleichen Hotels unterbekommen. Und hier will ich auch sagen, dass die Druschba hier kein professioneller Reiseanbieter ist. Da muss ich in eigener Sache darauf hinweisen. Nämlich die ganzen Leute organisieren das selbst und jeder organisiert, was er kann. Und hier in unserem Hause läuft dann die Koordination und läuft das auch zusammen. Aber wir sind kein Reiseanbieter und wir haben die letzten Jahre auch schon immer gemerkt, das ist ja schon die dritte Reise, die ich organisiere, und bin dann das vierte Mal, das fünfte Mal schon drüber. Wir merken auch immer so, 20% der Anfragen sind Leute, die hätten gern die Neckermann Pauschalreise all inklusiv, aber dann noch bitte gesponsert vom Verein.
Genau, ja. Möglichst verbilligt dann auch, ja.
Noch eine kleine Ergänzung, Norbert, zu Reinholds schwierigen, zu den Hürden, die wir nehmen mussten. Es sind auch interessante Episoden. Da einige unserer Mitfahrer bekamen zum Beispiel keine Kfz-Versicherung von ihrem Anbieter für Russland. Und einige bekamen keine Krankenversicherung, weil das jetzt eben in die Sanktionen fällt. Das heißt, dann sagt du zahlst ewig Beiträge, sagen die, für Russland? Nö, machen wir nicht. Auch dann musst du da irgendwie gucken, wie du an irgendeine andere Versicherung kommst. Es ist alles Wahnsinn gewesen dieses Jahr.
Also was kann man schätzen, wie viele Stunden hast du da so damit verbracht, das zu organisieren, Reinhold?
Ich würde mal sagen, so 400 bis 600 Stunden.
Der Schattauer ist ja nie der Organisator. Ich organisiere meine Firma, die ich seit 17 Jahren habe. Muss man auch was machen. Aber ich bin ja so einer, ich bin ja immer gerne die Rampensau, ja, die Rampensau von Druschba. Dadurch kennen mich ja nun mal auch ziemlich viele. 2,3 Millionen Klicks, ein Video auf meinem Kanal bei YouTube. Wer hat die, Norbert, ne? 2,3 Mille. Wer hat die als Klickzahlen von Russen zu 90%? Also in Russland 2,3 Millionen innerhalb von 4 Wochen. 2,3 Millionen. Kenne ich nicht so viele. Wer das auch hat, bitte hier in Kommentare schreiben. Ich habe 2,5 Millionen, freue ich mich. Dann gehen wir mal einen Kaffee trinken. Will nur sagen, das heißt, man ist eine Rampensau, weil Schattauer so ist, wie er ist. Ich mache gerne Wind und das finde ich toll. Inge Reinhold, damals Rainer Rotfuß, wir haben den Schattauer, das ist mein Job. Die mediale Sache, ein großes Netzwerk, Wind machen, laut, Druschba-Werbung machen, im Fernsehen, im Russischen und so weiter. Das ist mein Part bei Druschba, den fülle ich gerne aus. Und ich danke Reinhold, Inge und allen, die organisieren, dass sie eben diesen wichtigen, unheimlich wichtigen, sogenannten Pissel-Pissel-Kleinkram, damit so eine Sache zustande kommt, machen. Deswegen sind wir ein gutes Team. Weißt du, der eine macht das und die anderen machen das. Und so kommt dann Druschba in die Spur.
Es sind, Reinhold hat es angesprochen, einige Pressetermine geplant. Wird es denn auch wieder eine Pressekonferenz bei der TAS geben, oder?
Ich weiß es noch nicht, welche Presse das wo kommt. Man muss einsehen, die sind zum Teil in Russland, in den Städten noch mitten in der Planung drin. Da stehen quasi die Eckpfeiler, aber für die ist es ja noch erst in 2 oder in 3 Wochen oder wie auch immer. Ja, wir haben die Eckpunkte des Programms und da steht immer wieder drunter, ja, und die Presse oder es gibt eine Pressekonferenz und so weiter. Aber welche Medienhäuser da jetzt da sind, im Moment noch keine Ahnung.
Ja. Würde ich noch was ergänzen, Norbert? Entschuldigung, ergänzen. Damit das auch die Leute wissen. Daran seht ihr, darauf haben wir immer Wert gelegt mit der Duschbar. Wir sind kein politischer Verein in erster Linie. Wir wollen also nicht Politik, Parteien etc. präsentieren, bewerben, auch nicht in Russland. Das ist nicht unser Augenmerk. Wir machen Volksdiplomatie, die Menschenbrücken, die zwischenmenschlichen Beziehungen, Kultur etc., das miteinander reden und sich kennenlernen, sich gegenseitig besuchen. Dazu wollen wir animieren, das Land, Leute kennenlernen, Reisen tötet Vorurteile. Darum geht's uns. Und deswegen siehst du auch daran, dass wir eben nicht jetzt hier in dieser Reise TAS angerufen haben, Novorossija, dass wir eben nicht die großen Medienhäuser kontaktieren. Hallo, wir kommen, schreibt dir mal für uns. Nee, wir fahren hin. Wer das mitkriegt, meldet sich bei uns, hat Reinhold und wir auch mitgekriegt, die melden sich dann hier, da könnten wir regional kommen mit einem kleinen Team, da irgendwie filmen. Es wird spontan. Bei uns wird es keine Propagandashow, dass das die Leute merken. Mhm. Es geht hier nicht um Propagandashow. Mhm. Wir machen auf unseren alternativen Kanälen Wind, aber wir machen Werbung für die Menschen. Fahrt nach Russland, jetzt, auch gerade jetzt, setzt ein Zeichen für Freundschaft, auch in schweren Zeiten. Das ist unsere Hauptaufgabe und nicht irgendwo Politik und Medien und wir machen da ein großes Konzert.
Und wir sind in Russland, hat man das akzeptiert und nicht nur akzeptiert, gesehen, dass wir Volksdiplomatie machen. Wir durften 2019, hatten wir zum ersten Mal eine Einladung zum Kongress der Volksdiplomatie und da hatte ich 10 Minuten Redezeit, um die Druschba vorzustellen und sind eigentlich ein fester Bestandteil im Kongress der Volksdiplomatie, aber 2020 und 2021 war leider das C-Thema. Also du siehst, wir machen hier keine Werbung und keine Werbefahrt, sondern wenn die Leute das gut finden, unsere Arbeit, dann kommt die Presse eh. Und mittlerweile hat es rumgesprochen, dass wir ehrlich sind, dass man uns in die Augen schauen kann und wir können den Leuten in die Augen schauen und dass wir das nicht mit dem Kopf machen und nicht mit dem Geldbeutel, sondern mit dem Herz.
Und fragt euch alle mal da draußen jetzt, warum habt ihr in den Mainstream-Medien, in den deutschen und westeuropäischen und westlichen Mainstream-Medien bisher so wenig gehört von dem Kongress der Volksdiplomatie, der jährlich stattfindet in Russland? Komisch, ne? Über Volksdiplomatie redet man nicht, viel lieber über Waffenlieferungen, Kriege. Ja. Macht euch mal Gedanken.
Jetzt ist es ja so, wenn verschiedene Pressetermine anstehen, da kommen ja professionelle Journalisten hin und die stellen natürlich professionelle journalistische Fragen. Und eine dieser Fragen könnte sein, wie finden Sie denn unsere Spezialmilitäroperation?
Da kennst du aber die russische Presse nicht. Genau diese Frage wird nicht kommen.
Na, ich bin gespannt.
Ich habe 18 habe ich ungefähr 30 Pressetermine gegeben, 19 ungefähr 25 auf dem Kongress der Volksdiplomatie. Da kommen Fragen zum Thema, um was es jetzt gerade geht und nicht um die hohe Politik und dass man uns dann politisch missbrauchen will. Hm. Und wenn, wissen die auch, dass wir dann das Interview abbrechen. Aber ich habe es noch nicht erlebt, so spitzfindige Fragen.
Mhm. Verstehe ich das richtig, wenn ein russischer Journalist dich fragt, wie finden Sie denn unsere Militäroperation, würdest du das Interview abbrechen?
Ich würde dann ganz klipp und klar sagen, wir sind hier für Völkerverständigung, für Freundschaft, mit unseren Freunden uns zu treffen, die Brücke zwischen Europa und Deutschland, aber wir sind nicht hier, um Stellung zu nehmen für oder contra Krieg oder damit man uns mit uns Propaganda machen kann. Wenn da eine zweite Frage käme, dann ist für mich das Interview beendet. Weil wir kommen zu unseren Freunden auch ohne Presseshow.
Okay. Uwe, wie würdest du dich da verhalten?
Ja, ähnlich wie Reinhold. Das ist ein ganz brisantes Thema und ich weiß ja, dass der deutsche Mainstream nur darauf wartet, solche herrlichen, herzhaften Journalien wie Spiegel TV und Co., die warten natürlich auf einen Versprecher, auf einen Schatterhäuschen, Fauxpas bei einem Interview und wo dann das zu Propagandazwecken Russlands ausgenutzt wird. Ich erinnere 2016, wir haben eine tolle Friedensfahrt mit 265 Menschen nach Russland, die erste gemacht, wurden dort mit offenen Armen empfangen und haben zweitausend Medienberichte gehabt in Russland. Und in Deutschland hatten wir 2 oder 3 regional sehr gute Medienberichte, 10 Stück von Mitfahrern, die in den Regionalblättern gut dargestellt wurden. Aber die kamen dann in einem Panorama, ZDF, irgendwo in so einem Beitrag, wurden die niedergemacht am Ende des Beitrags. Und es gibt tatsächlich noch regionale Zeitungen, die positiv über diese Friedensfahrer schreiben. Also gleich von oben die Keule, sowas. Der deutsche Mainstream wartet auf Stellungnahme zu diesem Konflikt. Wir werden ihm leider dieses Futter nicht geben. Schattauer ist ja nicht auf den Kopf gefallen, deswegen wird ja von mir kein Interview jemals in kompletter Länge und auch nicht länger als 1 Sekunde von mir wird eingeblendet, weil die wissen, dass ich weiß, was ich sagen kann.
Ja, gar nicht dumm, wenn man bedenkt, dass ja heutzutage bei geringen Verfehlungen schon staatliche Ermittlungen die Folge sein können. Wer also Sachen sagt wie Alina Lipp, die Denazifikation hat begonnen, hat sie geschrieben. Für die Staatsanwaltschaft war das ein Aufhänger, um Ermittlungen gegen sie zu starten, wegen Belohnung von Straftaten, Billigung und Belohnung von Straftaten. Das wollt ihr euch natürlich nicht antun, ne, Uwe, weder du mit deiner Firma noch sicherlich auch du, Reinhold, nicht.
Nee, wollen wir uns nicht unbedingt antun.
Ja, okay. Also spielt schon eine Rolle dabei, ne, dass man vorsichtig sein muss, auch was man sagen muss. Heutzutage ist es nicht eigentlich ziemlich tragisch.
Erinnert mich an die DDR, erinnert mich an meine Jugend, ich wurde von der Stasi noch kurz vor dem Mauerfall verhört, schön. Glücklicherweise ist die Mauer gefallen, sonst wäre ich vielleicht in Schwedt-Bautzen gelandet. Also dafür bin ich 89 eigentlich nicht auf die Straße gegangen, dass ich heute wieder hinter vorgehaltener Hand, egal zu welchen Themen, ja, Corona, Russland, man darf ja nur noch so wie früher, da sage ich immer, jetzt weißt du zu meinen Leuten hier im Westen, sage ich immer, jetzt weißt du ein bisschen, wie es in der DDR war. Bisschen tuscheln, aufpassen, was du sagst, sonst kriegst du Repressalien, verlierst deinen Job, kriegst Ärger in der Firma, wirst schief angeguckt, die Nachbarn mögen dich nicht mehr. Es ist so DDR-Style in der Endphase und das ist sehr traurig nach 30 Jahren Wiedervereinigung. Das war nicht das Ziel, wofür ich mein Leben riskiert habe, mit 20 Jahren in Uniform der DDR auf die Straße, Knüppel zu Blockflöten auf dem Schild, eingereiht in Stralsund in die Menschenkette. Und jetzt werden Leute wie wir verdächtigt, Reinhold, wir, die Friedensfahrer, wo Friedensfahrt draufsteht. Ihr seht das Logo hinten auf der Flagge von Reinhold. Bei mir seht ihr das hier noch hier seht ihr es bei Reinhold auch, ein Herz mit einer Friedenstaube und 2 Fahnen, dann wirst du heute verdächtigt und vom Verfassungsschutz beobachtet. Wer also solche Symbole hat, wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich dachte, das sind immer nur Hakenkreuze oder die Azov-Leute, die werden dann beobachtet. Aber die Antifa ist komischerweise nicht im Azov-Stal und hat da aufgeräumt. Die setzt man hier auf Regierungskritiker. Leute, die Regierungsmaßnahmen, egal in welche Richtung, kritisieren, da meldet sich die Antifa. Es ist eine völlig verdrehte Welt. Antifaschist bin ich. Antifaschist war mein Großvater. Da ist man gegen echte Faschisten vorgegangen. Aber nie hätten Antifaschisten früher Leute mit Friedenstauben, einem Herzen, irgendwie bös angemacht. Es ist eine völlig verrückte Welt, in der wir leben, lieber Norbert. Aber das wissen auch die Zuschauer da draußen. Außer die vom Verfassungsschutz. Macht euch darüber mal Gedanken.
Die suchen noch. Ja, wie ist es denn? Seid ihr denn vorbereitet darauf, dass ihr möglicherweise von anderen Staatsmächten unterwegs angehalten und vielleicht aufgehalten werdet?
Also wir werden, du hast ja gemerkt, ich bin etwas ausgewichen über die genaue Anreiseroute und über den genauen Anreisetag. Wir werden unerkannt fahren. Das heißt, wir werden nicht wie in früheren Zeiten Werbung auf dem Auto haben und schon die T-Shirts an. Nein, wir fahren
wie
ganz normale Touristen inkognito. Und und werden uns dann natürlich erst in Russland, werden wir die Autos begleiten und unsere T-Shirt anziehen. Und dann, wenn wir in Russland sind, ein Stoßgebet an Himmel, mir dann die Dankeschön, dass wir drüber sind.
Ja, es kann ja durchaus eine Weile dauern, bis man über die Grenze gelassen wird, ne? Das ist ja.
Also in Russland, in die Einreise nach Russland als Druschba, seit wir sie hier organisieren, beträgt nicht mehr länger wie 1,5 Stunden. Die Ausreise aus Europa, die Einreise in Europa, die ist schwieriger. Weil wir haben es 19 schon gemerkt, da sind wir Lettland eingereist, da wurden wir behandelt als Europäer wie Schwerverbrecher. Mein Auto hat sogar ein ganz Kenn bekommen, also als hätten wir das größte Verbrechen der Menschheit gemacht und dass wir Freundschaft mit Russland wollen und keinen Krieg.
Kannst du das ein bisschen ausführen, was da genau passiert ist an der Grenze bei der Wiedereinreise?
Bei der Wiedereinreise, ich habe eine Flasche Sekt im Auto gehabt und das war ein Gastgeschenk. Und auf dem Zollformular konnte man nur hochprozentige ab 42% eintragen. Und dann hieß es auch auf dem Zollformular, man kann bis zu 8 Packungen mit Stange Zigarette mitbringen. Ich hatte genau 1,5 Packungen mit. Und da hat man für die 2 Delikte, hat man mich des Schmuggels bezichtigt. Ich habe auf Deutsch geflucht und er auf Lettisch. Dann nach dem Scannen und 4 Stunden später war ich dann drüben und hatte mein Sekt behalten und meine Zigarette behalten.
Aha, okay, aber.
Kann ich auch noch eine schöne Geschichte?
Unbedingt.
Also noch so eine Grenzgeschichte. Ich mache das hier immer ein bisschen parallel, dass wir uns den Ping-Pong so holen. Kann ich auch noch eine Geschichte erzählen? 2017 über Weißrussland nach Polen gefahren, nach der Fahrt Grozny-Tschetschenien und auch Wolgograd damals. Und dann sind wir nach Polen und an der polnischen Grenze, weiß ich noch, wurde mein Auto komplett, ich musste alles auspacken, Kofferraum leer von einer netten, attraktiven Grenzbeamtin, die war noch nett.
Immerhin.
Ich hab geflucht wie ein Rohrspatz. Ich habe dann meine Sachen rausgeschmissen aus dem Kofferraum, auf den Boden geworfen, meinen Seesack und gesagt, hier, das ist alles ganz gefährlich, alles voller Kalaschnikows, alles voller T-34, ich bin Friedensaktivist. Und sie hat gesagt, beruhigen Sie sich, die Larissa hat noch übersetzt und beschwichtigt, das war eine lange Fahrt, es ist heiß draußen, Schadauer ist ausgerastet. Und dann kam ich aber an den Kontrollpunkt. Also die hat das dann wieder alles einpacken lassen, gut. Und da war dann jemand, sowas habe ich noch nie erlebt, an noch keiner Grenze. Das war ein polnischer, ein Grenzbeamter. Und von Anfang an hatte der eine so negative Ausstrahlung. Hört sich jetzt hart an, was ich sage, aber der könnte in alten Zeiten ein Aufseher gewesen sein, der auch gerne mal Leute einfach so erschossen hat hinter der Mauer oder so. Also ganz eiskalte Killer und boshafte, böse Ausstrahlung. Also ich kenne das aus meinem Leben. Hab einen guten Instinkt, so menschlich. Und ich wusste in meinem ganzen Leben, wenn ich in Diskotheken, auf Partys, auf Weinfeste ging, dann wusste ich, ich spürte, da ist jemand, der ist aggressiv. Wenn du da ein falsches Wort sagst, der schlägt dir den Kopf ab. Dann weiß ich das und bin ein bisschen leiser, lach nicht ganz so laut und gehe dann da weiter. Bei diesem Typen konnte ich aber nicht vorbeigehen und weitergehen, der hat mich jetzt kontrolliert. Und das heißt, er sagte dann zum Beispiel, als er Fragen stellte, in Polnisch, habe ich gesagt, sorry, I don't understand, die Gabanice Paruski oder sprechen Sie Deutsch? Und dann ist der, ich erinnere mich nur, böse hat er mich angeguckt, wie ich will dich umbringen. Warum? Also so in gebrochen. Warum ich muss sprechen Polnisch? Entschuldigung, warum ich muss sprechen Deutsch oder Russisch? Warum du nicht Polnisch? Blöd. Und also mit Fluchen hinterher. Also der hat sowohl Russen...
Das war ein Beamter oder wie?
Ja, das war ein Beamter. Also der hat sowohl Russen, der hat als Pole sowohl Russen aus der Geschichte gehasst, aber auch die Deutschen. Und wir waren nun mal Deutsche, die russische Freundschaft suchen. Ich war für ihn der Inbegriff eines Feindes. Warum du nicht sprichst Polnisch? Warum ich Russisch oder Deutsch antworte? Hat mich gehasst. Und dann natürlich, so wie Reinhold, ich hatte noch 2 komische Salami-Würstchen und Käsestücke vorne bei mir im Auto. Dirk Pohlmann war ja auch dabei. Vorne im Auto und musste dann... Der Beamte, was ist das? Lebensmittel aus Russland. Ich sag ja, die esse ich schnell, sind in 5 Minuten weggegessen. In Mülleimer. Also musste ich noch meine, weißt du, so fast, so schnell noch in den, hätte ich mir in den Mund stecken können, musste ich wegschmeißen. Keine Lebensmittel. einführen. Ne? Also Schikane, wie man sie aus der DDR-Grenze, wenn mein Onkel aus dem Westen uns besucht, da hat er uns ähnliche Geschichten erzählt. Jetzt fahre ich aus Russland in den Westen und kann ähnliche Geschichten erzählen. Es ist alles völlig irre. Es ist wirklich Kackistokratie. Kackistokratie, wir leben in der Kackistokratie 2022. Googelt das. Bei Wikipedia, Wikihausen steht, Kackistokratie aus dem Griechischen ist die Herrschaft der Schlechtesten. Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen in der Kackistokratie 2022.
Mhm. Ja, da habe ich auch noch so eine Story aus Polen von 19. Wir haben es gemerkt, dass wir verfolgt werden vom polnischen Verfassungsschutz. Und die haben dann, die sind bestimmt so 100, 150 Kilometer mitgefahren. Und ich als Führungsfahrzeug, mich haben sie dann geschnitten, dass ich bremsen musste, damit man ja auch die Kamera sieht. Die haben sich gezeigt, wir werden gefilmt und wir stehen unter Beobachtung. Also in Polen und in Lettland werden wir so betrachtet, als wären wir Schwerverbrecher.
Naja, da kann man ja nur hoffen, dass dann nicht aus Versehen mal irgendwie ein Ziegelstein auf der Straße liegt oder irgendwie einer von der Brücke fällt, wenn er durchfahrt oder.
Ach, solche Gedanken habe ich nicht. Ich sage, ich habe Schutzengel und wenn die Mission stattfinden soll, dann passiert da nichts. Und wenn nicht, kann auch morgen ein Nagel auf der Autobahn liegen und ich keine Platte kriege und einfach rausfahren. Aber da habe ich keine Angst, weil wir stehen unter einem guten Stern. Wir sind so trotz allem so schnell und wie sich alles gefügt hat. Und ich denke, wir sind drüben und werden einfach auch ein Zeichen setzen. Wenn es kein großes ist, dann ist es halt nur ein kleines.
Ich ergänze noch dazu wieder zu Reinhold und sage, wenn ein Ziegelstein geflogen kommt, ist es sicherlich nicht schmerzhafter als die Nägel, die durch Jesus Hand geschlagen wurden. Also da ist schon mal einer für eine gute Sache gestorben. Dafür lohnt es sich immer zu sterben. Wenn es für den Frieden ist, für die Freundschaft, na herzlichen Dank, habe ich immer schon so gesagt.
Okay, todesmutig, Uwe, muss ich sagen. Jetzt habe ich in unserem Gespräch bis jetzt immer noch keine konkrete Zahl gehört. Wie viele Leute fahren jetzt dahin?
16 Leute.
16. 60. Ja. Wie viele jetzt?
16.
16 Leute, immerhin, ja. Also gar nicht wenig eigentlich. Also es ist keine kleine Tour von ein paar Kumpels, sondern es ist schon eine richtige Reisegruppe, kann man sagen. Ne?
Die Leute wissen auch, dass es eine Mission ist und dass wir hier eine Aufgabe zu erfüllen haben, Gesicht zeigen, auch Kleiderordnung. Und dass wir nicht Party machen jeden Abend, sondern dass wir auch Vorbildfunktion haben und dass es wichtiger ist, mit offiziellen oder mit alten Freunden zusammen sein, wie einen halben Tag an Baggersee zu gehen oder einen halben Tag länger an der Wolga zu liegen. Und als Deutsche haben wir den Ruf, dass wir die Termine einhalten. Und da sollten wir auch mit Vorbild vorausgehen.
Okay. Und sind denn diese Leute alle auf ähnliche Weise innerlich vorbereitet wie ihr, wenn es dann dazu kommt, dass man irgendeine Straftat angehängt bekommt an der Grenze oder dass man zu Hause womöglich einen Besuch bekommt von den Herren im grauen
Blouson? Die sind vorbereitet, weil wir haben die letzten 8 Wochen. Gute 8 Wochen haben wir immer einmal die Woche einen Zoom abgehalten, wo wir das ganze Contra und Pro und Contra besprochen haben. Und die sind alle genauso drauf wie wir, wie Uwe und ich. So nach dem Motto, wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Und wenn wir zurückkommen, ist halt so. Aber wir können uns morgens in den Spiegel schauen.
Noch eine wichtige Ergänzung. Danke, Reinhold. Weil ja immer gern die Frage kommt oder manche das auch gerne dann im Mainstream so schön, weil sie es nicht wissen, einfach mal annehmen. Putin finanziert wie schon immer unsere komplette Druschwa. Ah nee, Entschuldigung, das war jetzt falsch. Also wir sind alle Selbstzahler. Jeder, der da mitfährt, kratzt seine letzten Cents zusammen, die er schwer erarbeitet hat. Schadauer hat Schwielen an den Händen, nicht weil er sich schlägt den ganzen Tag, sondern weil er eine Baufirma hat und auf dem Boden Natursteinspachtelungen macht seit 17 Jahren, also schwer für sein Geld arbeitet, höchsten Steuersatz bezahlt, auch noch dummerweise die Steuern zahlt, für die hier Waffen und Aufrüstung betrieben wird, wenn ich doch wenigstens ein Steuerformular kriegen würde, wo ich sagen kann, für Krankenpflege, für die Armen, für die Rentner, da gehen deine Steuern weg. Wäre das eine Freiheit und Demokratie? Ich würde sie lieben, aber das kann ich nicht. Also wird mein Steuergeld missbraucht und dann verbrauche ich mein Geld für Friedensarbeit. Alle haben den letzten Groschen zusammengekratzt, ihr letzten Cent. Wir wären mehr gewesen, lieber Norbert, ich war auf dem Pax Terra vor 2 Wochen, unheimlich viele haben dort gesagt, oh, ich würde so gern mitkommen, die kennen einen. Aber es ist mir zu teuer, das kostet ja Geld. 3 Wochen, es ist nicht mehr, der Rubelkurs ist nicht mehr, wie er war. Es kostet ja, jetzt alles mehr. Also das ist schon ein richtig knackiger Urlaub. Man könnte irgendwo auf Ibiza oder irgendwo in die Karibik fahren. Was machen wir Wahnsinnigen? Wir machen eine Freundschaftsfahrt. Das kann man mit dem Geld machen.
Wir machen im eigenen Auto auch noch, ne? Also die Autos werden ja auch nicht besser dadurch, ne?
Nee, wir fahren im eigenen Auto und wir machen 3 Wochen Stress und bezahlen auch noch dafür.
Okay, alles im Namen des Friedens.
Ja.
Nicht schlecht.
Im Namen des Friedens und der Freundschaft.
Wir sind Idealisten. Falls einer das nicht kennt, Leute da draußen, Idealismus. Idealisten mal googeln, ist ein Fremdwort. Lernt man in der Schule kaum, also in der heutigen Demokratieschule. Idealismus, Frieden, Freiheit steht ja nirgends groß. Freiheit ja, aber Frieden steht ganz selten irgendwo. Außer wenn die NATO Friedenstruppen schickt.
Dann ist es. Okay. Jetzt, wie muss ich mir denn dann jetzt eure Rückkunft in Deutschland vorstellen? Wird es da wieder eine Autokolonne geben oder ist das diesmal alles?
Nee, es wird dieses Mal. Es wird dieses Mal keine Autokolonne geben, weil wir im Prinzip auch am Zurückfahren quasi wieder in Inkognito fahren. Und wir werden uns in einer Stadt in Deutschland nochmal treffen und werden uns dann dort nochmal gemeinsam übernachten und dann uns trennen. Aber wir machen dieses Jahr kein Corso, kein gar nichts.
Ja, das hört sich ja alles ziemlich spannend an. Da habt ihr euch jede Menge vorgenommen. Ich frage mich allerdings, wer bezahlt denn den ganzen Spaß? Also ihr habt jetzt vorhin gesagt, die ganzen Fahrtkosten, Hotel und so bezahlt ihr selbst. Ich erinnere mich, dass in den vergangenen Jahren immer ein bisschen zu Spenden aufgerufen worden ist. Ist denn das dieses Mal auch so? Und wenn ja, wofür sind die eigentlich?
Ja, das ist diesmal auch so. Wir haben auch zu Spenden aufgerufen. Mit diesem Geld, wenn jemand was organisiert, laden wir ihn zum Essen ein. Aber da sind auch jede Menge Gastgeschenke, die wir mitbringen. Dann Blumen niederlegen. Wir legen im Regelfall an Kriegsdenkmälern oder an der ewigen Flamme in der Stadt, legen wir 2 Nelken ab. Man legt immer 2 Nelken ab für die Toten. Und da werden wir auch für die deutsche und für die russische Soldaten die 2 Nelke ablegen und werden auch dafür beten, dass es nie mehr Krieg gibt. Und so werden wir das Geld verwenden. Ja, das ist, wenn ein Organisator für uns was organisiert, dann ist selbstverständlich, dann halten wir uns frei. Dann manchmal sind es auch Museumsbesuche, die vor Ort organisiert werden, die Eintrittsgelder kosten. Wie gesagt, also ich habe von den Spendegeldern noch nie ein Bier getrunken oder ein Hotel bezahlt. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil. Und so für das, und da kommen gleich mal mehrere 1.000 Euro zusammen, wenn man nicht aufpasst. Für solche Geschichten.
Ihr werdet da jede Menge Leute treffen. Das wird sicherlich ein ganz großes Medienereignis werden. Davon bin ich überzeugt. Nicht nur in Russland, sondern vor allem auch bei uns. Wo kriege ich denn jetzt die brandheißen aktuellen Infos her, was jetzt genau ihr dort aktuell erlebt und was geplant ist am nächsten Tag und so weiter? Wo kann ich dranbleiben und das verfolgen?
Wir haben einen Druschba-Infokanal, der ist zu erreichen über den Einladungslink. Den werde ich dir zur Verfügung stellen, Norbert, dass du ihn einblenden kannst.
Den blenden wir hier an der Stelle auch ein, genau.
Okay, und da kommen dann tagesaktuelle Bilder, was wir machen, und kleine Filme. Wir haben Equipment dabei. Wir haben jemanden dabei, der nicht ganz unbedarft ist. Wir haben also auch die ganze Technik mit an Bord. Und so werden wir euch auf dem Laufenden halten, als werdet ihr selber dabei.
Mhm. Hervorragend. Hört sich hervorragend an. Owe, kannst du noch was dazu sagen vielleicht?
Ja, ich mache natürlich auch von, ich bin ja, wie gesagt, leider, ich kann mich nicht zerreißen. Ich würde so gern mit der Gruppe diese Tour fahren. Ich bin nun mal in Kasan, die Hälfte der ganzen Fahrt. Aber auch da werde ich sicherlich, wer mich kennt, der Schattauer ausnahmsweise mal ein paar Schnappschüsse und Videos aus seiner russischen Reise zeigen auf meinen Kanälen, natürlich auf Facebook Owe Schattauer, Instagram Owe Schattauer, Telegram Owe Schattauer, YouTube Owe Schattauer. Wer irgendwas von meiner Seite, Kasan etc., Nizhny, sehen möchte und dann natürlich auch die Fahrtsachen und hin und zurück. Und wir treffen uns ja mit der Gruppe in Nizhny wieder und fahren gemeinsam dann zurück nach Pskov. Immer beim Schattauer reingucken, gerne auch bei Druzhba reingucken. www.druzhba-global.de ist unsere Seite seit Jahren. Da könnt ihr auch, Entschuldigung, org, druzhba-global.org ist unsere Homepage. Dort könnt ihr natürlich immer Infos kriegen übers Jahr, den Newsletter buchen und abonnieren. Also man kann was tun für den Frieden und die Freundschaft mit Russland und seinen Menschen.
Ja, ja, sehr gut. Dann wissen wir jetzt erstmal umfassend Bescheid über diese wirklich ambitionierte Reise. Ich glaube, es ist, wenn man mit einer kleineren Gruppe fährt, am Ende vielleicht sogar die für den Einzelnen anstrengendere Geschichte, wo man alleine mehr Verantwortung auf den eigenen Schultern trägt, wie viel man jetzt sein Land präsentiert, in welcher Weise, was man sagt, wie man mit den Leuten da umgeht und so weiter. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir wart und mir von dieser Reise berichtet. Diese Sendung erscheint, während ihr bereits unterwegs seid, denn wir haben sie unmittelbar vor eurer Abreise aufgenommen zu einem Datum, das wir hier aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir können anschließend, wenn ihr wieder da seid, eine Auswertungsrunde nochmal machen und dann die Erfahrungen, insbesondere die natürlich mit der Staatsgewalt im osteuropäischen Ausland, da näher erörtern. Ja, vielen Dank. Und liebe Zuschauer, danke auch, dass ihr dabei wart. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir bitte, wie findet ihr das, dass man in diesen Zeiten durchaus auch noch mit Russland und russischen Menschen befreundet sein kann? Schreibt mir das in die Kommentare unter das Video oder schreibt mir eine E-Mail an info@junos.tv. Ihr könnt sicher sein, ich gebe mir große Mühe, jede einzelne E-Mail zu beantworten. Es sind allerdings viele. Es kann eine Weile dauern. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.